Ihr Lieben, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. So sei es. Dieser Sonntag heute, der hat in der Tat, wie man dem Wochenspruch schon entnehmen kann, das Thema Vollendung, das Reich Gottes, die letzten Dinge, das, worauf es wirklich ankommt. Und an dieser Stelle würde ich auch ganz gerne mal mit uns einsetzen. Und möchte uns ein Stückchen aus der Bibel etwas näher bringen, aus dem ersten Thessalonischer Brief von Paulus, Kapitel 5. Wer also da mal reingucken möchte und die Bibel dabei hat, ist herzlich geladen, das zu tun. 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11, aber was da steht, kommt später. Weil wir mal einen kleinen Blick in diese Gemeinde zunächst werfen. Und das kann ganz erhellend sein. Diese Gemeinde ist als Gemeinde noch ganz jung, keine 20 Jahre alt. Wie lange gibt es die Krishoner Gemeinde hier? Wie alt ist die? 110. Ja, also ich bin jetzt auch Beherrscher der Gläubigen in Gönnern. Also Gemeindepfarrer unter anderem. Und die ist etwa so 700, 800 Jahre alt. Die gab es schon im Mittelalter. Und die Christenheit ist jetzt 2000 Jahre alt, zu der wir alle gehören, zu der alle Konfessionen und alle Zweige an diesem Baum gehören, an diesem Ölbaum, etwa 2000 Jahre. Diese Gemeinde ist erste Generation, keine 20 Jahre alt. Und Paulus selber hat sie gegründet. Paulus, der den Brief an die Thessalonicher schreibt, hat diese Gemeinde in Thessalonich gegründet. Die gibt es auch heute noch. Die Stadt heißt heute Saloniki und liegt nach wie vor in Griechenland. Und diese Gemeinde ist gegründet worden, wie Paulus die meisten Gemeinden gegründet hat. Er ist nämlich erst einmal in die Synagoge gegangen. Denn im ganzen Römischen Reich, zu dem das Gebiet damals auch gehörte, gab es Juden, jüdische Gemeinden. Und zwar prozentual viel, viel, viel mehr als heute. Man schätzt, dass zwischen 5% und 10% der Einwohner des Römischen Reiches Juden waren. In Deutschland, als Hitler an die Regierung kam und festgestellt hat, dass die Juden unser Unglück sind, war es gerade mal 1%. Das muss ich klar machen. Ja, also unser ganzes Unglück in Deutschland ist von 1% der Einwohner verursacht worden. Da kann man mal sehen, wie Rattenfänger arbeiten. Aber im Römischen Reich gab es also vielleicht knapp 10%. Überall gab es jüdische Gemeinden. Und Paulus als früherer Jude und jetziger Christ geht natürlich zuerst dahin. Denn da kann er davon ausgehen, dass die Leute schon mal irgendetwas von Gott gehört haben. Die haben schon mal was gewusst und darauf baut er auf. Die jüdischen Gemeinden fanden das nicht immer toll, dass da einer kam mit einer anderen Lehre. Und wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass wir die Menschen da nicht einfach verurteilen dürfen, dass die zum ersten Mal sehr defensiv reagiert haben, als Paulus ankam und sagte, die Verheißungen des Alten Testaments, der Bibel damals noch, sind erfüllt, und zwar in Christus, in einem Menschen, der als Verbrecher hingerichtet worden ist. Dass die Leute das nicht alle sofort mit fliegenden Fahnen übernommen haben, dürfen wir ihnen nicht krumm nehmen, und dass viele auch sehr aggressiv reagiert haben, weil da jemand kommt, der neue und Irrlehren in ihre Gemeinde bringt, auch das darf man ihnen menschlich erstmal nicht übel nehmen. In Thessalonich gab es richtig Theater, das kann man in der Apostelgeschichte nachlesen. Derjenige, ein gewisser Jason, so hieß er, der die Apostel bei sich im Haus aufgenommen hatte und sie da wohnen ließ, wurde sogar angezeigt und vor Gericht geschleppt und es gab also ziemliches Theater. Das heißt, die erste Gemeinde da in Thessalonich, die hatte es nicht leicht. Sie war klein, sie war neu und sie war bedrängt. Und durchaus nicht unkritisiert. Aber sie waren begeistert. Und sie waren glühend für das Evangelium. Und sie waren der Meinung, ja, wenn das so ist und die letzten Dinge sind jetzt mit Jesus angebrochen, dann wird das Reich Gottes ja jetzt bald kommen. Und zwar wahrscheinlich nächsten Donnerstag zwischen 3:15. Das ist so, wenn eine Art von Erweckung ausbricht. Das ist völlig normal. Und die haben Fragen an den Apostel Paulus, die wir zum Beispiel heute nicht unbedingt haben. Die haben zum Beispiel die Frage an Paulus gestellt, wie kann es denn sein, wenn Jesus bald wiederkommt, das Reich Gottes anbricht, dass von uns Leute sterben? Wie kann das denn sein, dass nicht Jesus wiederkommt, sondern dafür wir Leute begraben müssen? Das ist doch irgendwie ein Bruch in der Geschichte. Wir haben gedacht, das passiert jetzt gleich mit dem Himmel und dem neuen Jerusalem und dem Reich Gottes und den ganzen schönen Sachen, die wir uns da vorstellen und glauben. Wie kommt es denn, dass hier Leute sterben und das Reich Gottes ist nicht gekommen? Und sogar Christen sterben und das Reich Gottes ist nicht gekommen? Das ist eine Frage, die wir jetzt so nach 2000 Jahren Christenheit nicht mehr als erste wichtigste Frage hätten. Aber damals war das so. Und damit muss Paulus irgendwie umgehen. Und sie fragen natürlich, ja, wann wird es denn sein? Wenn es nächsten Donnerstag nicht zwischen 15:00 und 15:45 ist, ist es dann vielleicht freitags morgens? Sag uns doch mal, lieber Paulus, du musst es ja wissen als Apostel, wann geschieht es denn jetzt? Wann kommt denn der Himmel? Oder wann kommen wir in den Himmel? Je nachdem. Wann passiert's? Wie lange müssen wir noch warten? Und da schreibt Paulus eine Antwort. Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis, so lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein, denn die da schlafen, die schlafen des Nachts. Und die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Das ist also der Rat des Apostels und dem gehen wir mal ein kleines bisschen nach. Ja, von den Zeiten, von den Stunden und von den Tagen, sagt Paulus, kann ich euch nichts schreiben. Das hat keinen Wert, das weiß ich nämlich nicht. Und wir wissen ja, jedes Mal, wenn irgendeiner sich hingesetzt hat und hat den jüngsten Tag ausgerechnet in den letzten 2000 Jahren, ist das irgendwie ein bisschen in die Jeans gegangen. Das meiste, was dann noch passiert ist, ist dann irgendeine Sekte sich da dran gebildet hat, die dann hinterher erklären musste, warum der Herr verzieht und warum es dann doch wieder anders geworden ist. Und manchmal waren die Berechnungen falsch und manchmal gibt Jehova mehr Licht und so. Also man kennt das ja. Das sind so die Dinge, mit denen wir in der Christenheit und außerhalb der Christenheit zu tun haben. Wer anfängt zu rechnen, rechnet falsch. Könnte man in der Bibel immer wieder sehen, aber es gibt Leute, die können darauf verzichten, die brauchen das irgendwie. Müssen sie es halt machen. Wir, nach 2000 Jahren Christenheit, sind wir in der Kirche da ein bisschen vorsichtiger geworden und das nimmt man uns bestimmt auch nicht so übel, glaube ich, dass wir da nicht rechnen. Aber diese Frage nach der Nähe des Heils, die ist nicht überflüssig. Die Frage nach dem Zeitpunkt, nach der Uhrzeit oder der Sternzeit oder nach sonst was, die ist Unsinn. Aber die Frage nach der Nähe des Heils, die ist für uns als Christen ganz wichtig. Ist das Heil weit weg? sind die wichtigen Fragen für unser Leben, das, was uns wirklich was bedeutet, was uns sozusagen auch als Christenmenschen, als Gemeinden, als Kirchen, was uns motiviert, irgendetwas zu tun, sind diese Fragen überflüssig? Das sind sie nicht. Denn wenn sie einmal überflüssig werden, wenn wir keine Fragen mehr haben, dann ist nämlich nur noch die eine Frage übrig, wie wohl wir uns in unserer Gemeinde fühlen. Ob wir da schön kuscheln können. Und dann haben wir es vergeigt. Dann ist es kaputt. Dann werden wir zu einem Verein. Zu einem Verein, in dem man sich wohlfühlt oder nicht wohlfühlt und in dem man den Vereinszweck nicht mehr besonders tief verfolgt. Und dann wird Gemeinde zum Event. Man könnte sogar sagen, zur geistlichen Selbstbeweihräucherung. Und dann haben wir sie kaputt gemacht. Auch das gibt es. Und das ist geistlich nicht sehr schön. Eine Gemeinde, in der alle Leute jeden Sonntag kommen, weil es da total der Senf an die Decke kommt und die Post abgeht, und die aber nach außen nicht wirkt, und wo die Armen nichts von haben, und wo die Unterdrückten nichts von haben, und wo die Traurigen nichts von haben, diese Gemeinde ist überflüssig. Das einzig Gute an der ist, dass sie für das Bürgerhaus an Miete bezahlt. Aber sonst hat sie keinen Zweck mehr. Eine Gemeinde, die vielleicht arm ist, eine Gemeinde, die vielleicht auch geistlich ihre Probleme hat, aber eine Suppenküche oder ein Missionseinsatz oder wo wenigstens ein blauer Küchenstuhl steht, wo jemand hinkommen kann und kann die Fragen des Lebens stellen und kriegt irgendeine Antwort. Die ist was wert. Denn die letzten Fragen, die nach dem Heil, die nach dem Himmel, die nach Gerechtigkeit, die nach Erlösung, die nach Leben, das sind für uns die ersten Fragen. Und stellen wir sie nicht mehr, dann sind wir hinüber. Vollkommen klar. Wir dürfen als Kirche, das werden wir gleich noch sehen, sogar Mist bauen. Das ist heute mal schlimm. Hauptsache, wir bauen frommen Mist. Und wenn das mal Mist ist, dann war es eben mal Mist. Also ich bin ja Protestant, ja. Das heißt, wir haben Synoden, die beschließen irgendwelche Blödsinn. Nächstes Jahr beschließen sie was anderes. Und wenn das zu blöd war, dann machen wir einen neuen Beschluss. Also kann ich sagen, ich bin nebenbei auch noch in unserem Dekanat, in unserem großen Dekanat Biedenkopf-Kleinbach im Dekanatssynodalvorstand und wir fetzen uns da auch und wir beschließen manchmal Blödsinn. Dann, wenn es nichts war, machen wir was anderes. Hauptsache, wir haben Jesus im Blick. Ja, dann kann man auch mal Blödsinn beschließen. Das ist alles nicht so schlimm. Das werden wir gleich sehen. Also Leute, sagt Paulus, so läuft das nicht. Ja? Also es läuft nicht so, dass ich euch jetzt sagen könnte, wir können uns jetzt schlafen legen bis nächsten Donnerstag und ab Donnerstag sind wir fromm, weil dann kommt der Herr. So ist es nicht. Sondern der Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. Jeden Moment unseres Lebens können wir vor die letzten Fragen gestellt werden. Jeden Moment. Und deswegen ist es wichtig, sagt Paulus, dass man das Leben nicht verpennt. Und er bringt dann als nächstes, und das könnt ihr ja sehen, wenn ihr die Bibel vor euch habt, den Unterschied zwischen Finsternis und Licht. Ganz wichtig für uns als Christen, diese Unterscheidung zwischen Finsternis und Licht. Das ist nämlich eine Qualität. Das ist nicht nur eine Anzahl von Photonen, die da sind oder nicht da sind, sondern das ist eine Anzahl von einer Sache der Qualität. Im Licht, da kann man sehen. Und da wird man gesehen. Und da kann man agieren, weil man weiß, wo es hingeht. Im Dunkeln wird getappt. Das weiß jeder, der in einem dunklen Raum in einem fremden Haus nach einem Lichtschalter sucht. Den hast du nicht gerade, sondern du tastest an der Wand rum und weißt nicht, wo du bist. Ganz einfach. Und im Dunkeln wird gemunkelt. Wir reden ja nicht umsonst von dunklen Geschäften und dunklen Machenschaften. Denn das Licht deckt natürlich auch diese Dinge auf. Im Dunkeln, sagt Paulus, wird gesoffen. Nachts, ja? Da gibt man sich dann die Kanne und holt ein Taxi. Bei Tag ist das eher verpönt. Wenn jemand hier um die Uhrzeit schon rabenschwarz da rumfaltet, das wäre in der Tat eine auffällige Geschichte. Nachts kann man schon mal den Dujardin etwas tiefer genießen. Und geschlafen wird auch nachts und tagsüber wird was getan. Und wir, sagt Paulus, wir als Christen, wir sind keine Nachtmenschen in dem Sinne. Also natürlich haben wir manchmal Nachtschicht, klar. Aber wir sind keine Nachtmenschen in diesem qualitativen geistlichen Sinne, dass wir im Dunkeln rumtappen und munkeln, sondern wir sind im Licht. Das Evangelium ist öffentlich. Was wir tun, ist öffentlich. Gottesdienste sind öffentlich. Zu unseren Veranstaltungen laden wir ein. Wir hängen Plakate aus. Bei uns muss man sich nicht irgendwie durch ein Geheimzeichen offenbaren, dass man der tollen Lehren würdig ist, sondern jeder und jede sind willkommen. Es gibt in der christlichen Kirche keine geheimen Riten. Ich sitze nicht nachts im Keller und mache irgendwas, was die Gemeinde nicht wissen darf. Das gibt's nicht bei uns. Wir sind öffentlich, wir sind Kinder des Tages. Und zwar des Tages, an dem das Evangelium da ist. Und das haben wir doch. Es ist ja nicht so, als ob wir nichts wüssten. Das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, der für uns gestorben ist, das ist das Zentrum. Dafür sind wir da. Wir sind dafür da, es zu leben und wir sind dafür da, es zu verbreiten. Also, guckt euch, Glaube haben wir, sagt Paulus, immer wieder kommen die drei vor, mehr brauchen wir im ganzen Leben nicht. Den Panzer des Glaubens, die Liebe und der Helm der Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das sind die drei einzigen Dinge, die wir als Christen brauchen. Mehr brauchen wir überhaupt nicht. So schwer ist das gar nicht. Wenn man gerne zählt, ja? Drei Sachen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Die drei christlichen Kardinaltugenden, so heißen sie auch, weil sie die wichtigsten von allen sind, die braucht man. Und den Rest braucht man halt nicht. Jedenfalls nicht so dringend. Und wir brauchen keine Daten und wir brauchen das nicht zu berechnen. Aber wir müssen wissen, dass wir jederzeit, in jeder Sekunde unseres Lebens vor die letzten Fragen gestellt sind. Immer. Für uns heute, ja, was heißt das für uns heute? Wir leben in einer Zeit und in einer Welt, in der gerade in Mitteleuropa diese Dinge, Glaube, Hoffnung und Liebe, nicht unbedingt im Zentrum stehen. Und wir merken das an allen Ecken und Enden. Und das ist für uns alle eine schwierige Zeit. Es ist eine schwierige Zeit, weil wir nicht mehr selbstverständlich darauf rechnen können, dass in dieser Gesellschaft das, was wir glauben, das, was wir vertreten, das, was für uns wichtig ist als Christen, gehört wird und eine Relevanz hat. Wir haben auch politisch viele Entscheidungen zu ertragen, wo wir als Christen Fragen dran stellen müssen. Und wo man sich schon fragt, wie das mit dem christlichen Abendland so ist. Ich frage das nicht im Sinne von Pegida, denn das schwarz-rot-goldene Kreuz, was die da rumschleppen, ist eine Gotteslästerung. Gott ist kein Deutscher. In dem Sinne frage ich das gar nicht. Sondern ich frage das in dem Sinne, dass also in unserer Gesellschaft Normen gelten, wo wir als Christen, wenn wir uns selber ernst nehmen, nicht Ja zu sagen können. Und erleben, dass das in der Gesellschaft piepegal ist, was wir denken. Wir erleben einen Umbruch in der Bevölkerung. Ich habe ein Lexikon gefunden aus dem Jahre 1953, Knauers Lexikon von 1953, und habe den Artikel über Hessen einmal aufgeschlagen. Da stand drin 21.000 Quadratkilometer, ist heute noch so, 4,3 Millionen Einwohner, 66% evangelisch, 34% katholisch, alle anderen 3%. Wie ist es denn heute in Hessen? Da ist etwas geschehen. Jetzt könnte man ja sagen, naja, die großen Kirchen, die sind ja selber schuld, also die evangelischen, katholische, dass ihnen die Leute weglaufen, aber wir sind ja auf dem aufsteigenden Ast, jetzt können wir mit unserer klaren Evangeliumsverkündigung in diese Lücke hinein. Nicht eine Sekunde. Wir leben voneinander. Da, wo die Kirchen stark sind, sind auch die Freikirchen stark. Da geht es denen auch gut. Und wo es uns schlecht geht, geht es auch den Baptisten schlecht. Wir gehören zusammen. Und das ist eine der wichtigsten Lehren, wenn wir es um die wirklich wichtigen letzten Fragen, um das Heil, um das Reich Gottes, um Vergebung, da gehören wir zusammen. Und das ist eine der wichtigsten Botschaften Gottes im 21. Jahrhundert an die Christenheit. Lasst euch nicht mehr trennen. Denn wir können nur zusammen gewinnen und wir werden zusammen verlieren, wenn wir verlieren. Es gibt Leute, die wegen irgendeiner Äußerung des Papstes aus der evangelischen Kirche austreten. Das ist nicht logisch. Es gibt Leute, die sagen, ah ja, die Krishona-Gemeinde, das sind auch so welche, weil sie irgendeinen Pfarrer, so einen Typen wie mich kennengelernt haben, der nichts taugt. Und da leidet ihr an mir. Wir leiden und wir gewinnen nur noch zusammen in unserem Land in diesem Jahrhundert. Das wird gar nicht mehr anders gehen. Und das ist nicht nur schlecht. Denn dass wir uns liebevoll auf Augenhöhe begegnen, hätte es das vor 70, 80 Jahren so gegeben? Damals, als ihr noch eine Sekte wart und wir waren noch die Hure Babylon, das brauchen wir auch nicht mehr. Versteht ihr? Wir gehören in diesen Fragen mittlerweile zusammen und wir werden zusammen siegen und zusammen verlieren. Und es geht gar nicht mehr, dass wir unseren eigenen Krempel machen. Deswegen freue ich mich, auch wenn es ein freier Sonntag war, aber ist doch egal, oder? Ist doch wurscht. Denn andernfalls wäre ich ja jetzt nicht gönnen. Das ist ja Schnurzel, ja? Aber wir gehören ja nun mal zusammen und machen was miteinander. Und Leute, sagt Paulus, tröstet euch doch untereinander damit, dass Christus für uns gestorben ist. Das ist unser Zentrum, egal wann der jüngste Tag jetzt kommt. Aber das ist unser Zentrum. Und was wir brauchen, ist Glaube und Hoffnung und Liebe. Das haben wir doch. Also sehen wir zu, dass wir in dieser Welt nicht überflüssig sind. Sehen wir also zu, dass sich nicht sozusagen alles auf Bestandserhaltung und Wohlfühlen und diese ganzen Dinge da konzentriert, sondern dass wir sagen, okay, wir sind Christen, wir machen das jetzt irgendwie zusammen und wir gehen mal nach außen und sagen der Welt mal, was sie braucht, denn die sitzt in der Finsternis. Und wir dürfen an der Stelle ruhig mal ein bisschen arrogant sein. Würden wir denn mit jemandem tauschen, der Jesus nicht hat? Nö, ich nicht. Also warum sollten wir den Leuten dann nicht erzählen, dass das wichtig ist? Einmal in der Woche gehe ich ja in die Berufsschule. Das ist total, total klasse, ja. Also meine Süße ist da in Biedenkopf. Einen Tag pro Woche, weil ich sonst ja zu wenig zu tun habe, gehe ich mal also in die Berufsschule und halte Religion. Und da sitzen sie dann alle. Und dann sage ich den Moslems, eins wollen wir uns darüber im Klaren sein, ihr habt die falsche Religion. Und wenn wir ehrlich sind, habe ich auch die falsche von euch aus. Meint ihr, die werden dann beleidigt? Nicht eine Sekunde. Das ist ein Befreiungsschlag. Da können wir reden. Reden wir mal über richtige und falsche Religion. Warum sollen wir uns, vor wem sollen wir uns fürchten? Die meiste Angst haben wir doch vor uns selber. Müssen wir nicht. Nee, sagt Paulus, braucht er alles nicht. Wir haben die wichtigen Dinge, wir haben den Glauben an den Herrn, wir haben die Hoffnung auf das Reich, wir haben die Liebe, die vom Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist, Römer 5, ja, und wir haben den Herrn Jesus, der für uns gestorben ist, und mit dem gehen wir mal auf die Welt zu und gucken mal, was passiert. Und mit dem trösten wir uns auch untereinander, das teilen wir ja schließlich. Und dann kann man mal gucken. Und dann kann man sich den Rest, den kann man sich sparen. Bei aller Nähe des Reiches Gottes zu rechnen, brauchen wir nicht, sondern das kommt eh auf uns zu, wie die Geburt eines Kindes ja auf eine Frau zukommt und ihre eigene Zeit hat. Also damals war das ja so, das war ja nicht so, dass die Frauen selber sagen könnten, jetzt habe ich mal wehen. Nee, das ging ja nicht und ich glaube, das geht heute meistens nicht. Vielleicht gibt es aber eine App für, ich weiß nicht. Jedenfalls, das war so, so kommt die Zeit auf uns zu und die bestehen wir mit Glaube, mit Hoffnung, mit Liebe. Wünsche ich uns allen, meiner Kirche, eurer Gemeinde, allen, die Jesu Namen tragen, dass das was wird und dass wir auf diesem Weg bleiben. So, lasst uns noch einen Augenblick stille werden und beten. Lieber Vater, du sendest uns in die Welt, aber nicht mit nichts, sondern mit der schönsten Geschichte, die es gibt. Dass es einen neuen Anfang gibt für alle, die alle Enden verloren haben. Dass es Hoffnung gibt für die, die aussortiert sind und die keiner haben will. Dass es Liebe gibt für die, um die sich keiner kümmert. Dass es Glauben gibt für die, die kein Land mehr sehen. Das hat was. Und wir würden es gerne leben. So erbarme dich deiner Christenheit, dass sie nicht zu viel Unsinn macht, sondern auf deinem Weg bleibt. Und jede von uns, wir bauen ja auch unseren eigenen Unsinn. Hilf uns, dass wir nicht zu sehr vor uns selber erschrecken, sondern dass wir es morgen wieder probieren. Denn wir wollen es ja gern probieren. Du probierst es ja auch mit uns. Wir befehlen dir alle die an, die in deiner Christenheit was zu melden haben, die Macht haben, die es geben muss, die Entscheidungen fällen, die gefällt werden müssen, dass diese Entscheidungen in deinem Sinn sind. Nimm deinen Geist nicht von uns als Gemeinden, nicht von denen, die ein Amt haben, nicht von denen, die verantwortlich in der Öffentlichkeit stehen. Gib allen deinen guten Geist, dass wir frei und offen reden von dem, was dran ist. Gib uns Hoffnung, gib uns Glauben, gib uns Liebe, gib das deiner Christenheit überall und vollende uns mit unserem Herrn, deinem Sohn Jesus Christus. Ihn beten wir an, nach ihm sind wir genannt, in seinem Namen sind wir zusammen. Das segne uns heute und morgen. Amen.